auf Sendung.
Ich bin Sabine Gertling und begrüße herzlich im Studio Rüdiger Arendt, meinen Nachbarn vom Ölgelle-Areal.
Guten Abend.
Wir wohnen da in zwei benachbarten Häusern. Es geht heute um gemeinschaftlich Wohnen auf dem Ölgelle-Areal. Da ist ein neues Areal entstanden, ein neues Stadtquartier. Rüdiger, was ist das Besondere an diesem Stadtquartier?
Das ist mit einem sehr langen Beteiligungsprozess, an dem sehr viele Bürgerinnen und Bürger sich mitgewirkt haben, geplant worden ist und letztlich auch umgesetzt wurde.
Wodurch unterscheidet sich es von anderen Vierteln hier im Stuttgarter Westen?
Die Menschen kennen sich zum allergrößten Teil. Die sind also ganz bewusst über einen langen Zeitraum in ein nachbarschaftliches Verhältnis hineingegangen. Und das ist so ein wunderbares Erleben, wenn man morgens aus dem Haus geht und trifft auf Nachbarn aus anderen Häusern. Man kennt sich, man begrüßt sich, man hat ein Döneken zu erzählen oder auch andere, vielleicht auch wichtige Dinge miteinander zu besprechen. Und das ist ein wunderbares Gefühl.
Wie ist denn dazu gekommen, dass dieses Areal mit Beteiligung dann gestaltet wurde?
Die Geschichte hat im Herbst 2007 begonnen. Da haben ein paar Leute, wo meine Frau Margret und ich auch dazugehört haben, überlegt, dass man eine Bürgerinitiative gründen sollte, um diesen Prozess der Entstehung des Ölgelle-Areals zu begleiten. Und das haben wir dann tatsächlich auch im Januar 2008 so getan. Wir haben da die Bürgerinitiative Projektgruppe Ölgelle 2012 gegründet. Ursprünglich bei dem ersten Treffen waren es 9 Mitglieder. Das hat sich dann relativ rasch vermehrt. Wir haben dann darauf hingewirkt, als erstes in dem Jahr auch noch eine Zukunftswerkstatt zu veranstalten, um einfach mal einen Fundus zu schaffen an Ideen, was denn mit diesem Areal des ehemaligen Kinderkrankenhauses Olga Hospital, was ja immerhin 162 Jahre dort existiert hat, was mit dem Areal geschehen soll.
Das war ja so der Auslöser, dass die Information bekannt wurde, dass das Ölgelle Kinderkrankenhaus umzieht, dass es dort wegkommt.
Ja.
Wir müssen vielleicht auch noch mal sagen, wo es denn überhaupt ist. Nicht alle Leute wissen, wo das Kinderkrankenhaus war. Das ist das Karree Schlossstraße, Hasenbergstraße, Breitscheidstraße und Sennefelderstraße. Also mitten im Stuttgarter Westen und ja, gut angebunden an Straßenbahn und sowas und Bus. Und von daher eine attraktive Lage, die sicher auch irgendwelche Investoren interessiert hätte oder interessiert hat. Zu Gast bei mir auf Sendung Rüdiger Arendt. Wir sprechen über die Entstehung dieses neuen Quartiers auf dem Ölgelle-Areal. Du hast gerade erzählt, dass sich da Bürger, Bürgerinnen zusammengetan haben, auch mit einer Zukunftswerkstatt, um dieses Areal mitzugestalten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch mitgestalten dürfen. Wie ging denn der Prozess dann weiter?
Also ein zentrales Anliegen, was in der Zukunftswerkstatt formuliert wurde, war, dass ein offener städtebaulicher Wettbewerb stattfinden soll für die Grundlagenplanung des Areals und dass die Projektgruppe hergehen soll und Eckpunkte für eine Ausschreibung dieses städtebaulichen Wettbewerbs formulieren soll. Das haben wir auch tatsächlich gemacht und haben es im Herbst 2009 auch dem Stadtplanungsamt überreicht, wo diese Eckpunkte auch auf offene Ohren gestoßen sind. Das muss man klar so sehen. Und auch letztlich zur Grundlage für die Ausschreibung gemacht wurde. Im Jahr 2011 schließlich hat dieser Wettbewerb stattgefunden und hatte eine super Resonanz. Es waren 92 Modelle eingereicht worden und das Preisgericht, an dem ich selber auch teilnehmen durfte als sachkundiger Bürger, hat es tatsächlich geschafft, am Schluss den Siegerentwurf einstimmig zu beschließen. Dieser Entwurf hat uns auch als Projektgruppe von Anfang an sehr gut gefallen, weil er nämlich zwei Dinge tat. Er hat zum einen ein bauwerksmäßig ein zusammenhängendes Gebilde geschaffen, was sich orientiert an den bisherigen Strukturen im Stuttgarter Westen, also Bauwiche zwischen den Häusern, Innenhöfe, die nicht mehr genutzt werden, sondern die als Freifläche vorhanden sind, aber auch ein großes Defizit des Stuttgarter Westens aufgegriffen und große Freiflächen mit eingeplant hat in sein Modell. Und das hat uns von Anfang an überzeugt. Und nachdem es bekannt gemacht wurde, wurde es von allen akzeptiert und war damit die Grundlage für die weitere Entwicklung.
Ich denke, ein Vorteil oder ein Merkmal dieses Entwurfs war auch, dass es so unterschiedliche Zonen von Öffentlichkeit gibt. Also, dass man seine eigene Terrasse oder seinen eigenen Balkon hat, dass man gemeinsam einen Innenhof pro Kleeblatt hat, sage ich mal, weil es sind ja so vier Kleeblätter in diesem Areal, dass es aber auch einen öffentlichen Spielplatz oder fast öffentlichen Spielplatz gibt und die Durchwägung und dass die Nachbarschaft auch was davon hat durch diese Grünflächen. Also ja, verschiedene Optionen der Öffentlichkeit, nicht alles ganz öffentlich und nicht alles ganz privat, sondern so Abstufungen dazwischen drin.
Ja, also diese Komposition von öffentlich, halböffentlich und privat, die führt dazu, dass die Menschen sich, glaube ich, sehr offen auf der einen Seite präsentieren, also die Leute, die dort wohnen, und auf der anderen Seite aber auch die Gewähr haben, dass sie sich auch schützen können. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die ringsrum wohnen, haben den riesen Vorteil, dass sie ungehindert mitten durch dieses Quartier spazieren können. Zum einen einfach so, aber auch ganz zielgerichtet zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten, weil das ist ein weiterer positiver Faktor bei diesem ganzen Konzept, dass wir einen Vollsortimenter im Areal mit ansiedeln konnten. In diesem Stadtteil Rosenberg hat es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen größeren Vollsortimenter gegeben und von daher wurde damit auch eine Lücke gefüllt.
Ich habe jetzt mit ein paar Bewohnerinnen und Bewohnern des Areals Kurzinterviews geführt. So, jetzt spreche ich mit Anni Endres und Klaus Schäffer. Die wohnen beide im Haus Max 8, ein ganz besonderes Haus, da kommen wir sicher noch drauf. Du warst ja von Anfang an dabei, Anni, oder?
Ja.
Mit dieser Bürgerinitiative.
Ja.
Was war so dein Beweggrund, damit zu machen?
Also ich habe ja zufällig einen Rüdiger auf dem Markt am Bismarckplatz getroffen und er hat Flyer verteilt und dann war ich total Feuer und Flamme, weil ich einfach allein gewohnt habe. Ich habe lange in WG gewohnt und dann allein und es war schon 15, bald 20 Jahre und es war für mich immer klar eigentlich, das ist für mich keine Perspektive und dann dachte ich, das ist eigentlich genau das Projekt. Mitten im Westen zum einen und dann mit anderen Leuten in einem Haus, perfekt. Da wusste man nicht, wie lang es geht.
Und du, Klaus, wie bist du dazu gekommen?
Ich bin Späteinsteiger nach etwa 6 Jahren. Ich habe ja allein gewohnt in Heilbronn und Ludwigsburg gearbeitet und dann wurde ich pensioniert. Dann hat man sich überlegt, was macht man denn zusammen? Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich könnte mir auch vorstellen, nach Stuttgart zu ziehen, unwissend, was da auf mich zukommt. Und ja, und so nach 6 Jahren habe ich dann immer an den Treffen von Max 8, die ja nur eigentlich 11 sind, teilgenommen und fand das eigentlich sehr interessant. Die Leute waren alle sehr nett und man hat sich einfach da ganz wohl gefühlt. Ne? Bin dann halt alle 3 Mittwoche, jeden dritten Mittwoch hierher gekommen, weil da immer Besprechungen waren, war viel Besprechungen notwendig, das wird ja in jeder Baugemeinschaft so gewesen sein. Und ja, das fand ich dann ganz gut.
Wie hat sich die Baugruppe denn gefunden?
In meinem Bekanntenkreis habe ich geguckt und dann kamen die anderen so nach und nach. Die einen haben Kinder und über Kita und sowas und dann ist groß. Aber wir haben zu viert sind wir eigentlich gestartet für 4 Wohnungen.
Und wolltet also eigentlich nur 8 werden, Max 8. Und seid jetzt aber ein bisschen größer.
Ja.
Erzähl mal, was das Besondere an eurem Haus ist. Ihr wart ja dann auch die Ersten, die hier gewohnt haben auf dem Areal.
Also es kam, wir haben ja 4 Architekten im Haus und die haben das bis zu einer bestimmten Phase auch geplant. Und dann kam einer auf die Idee, der kennt in Hamburg das Hürtjub und das ist ein Holzhaus. Und der brachte die Idee ein, wir könnten doch ein Holzhaus bauen. Und so kam das eigentlich und unsere Architekten waren überzeugt.
Aber da war der ihrer Zeit schon voraus. Also das ist
haben wir aber nicht gewusst.
Alle Außenwände, Decken und so, das ist Holz, ja.
Und genau. Dadurch ging der Bau deutlich schneller.
Ja. Völlig schneller, was aber für die Planung natürlich wahnsinnig war. Weil wir mussten jede einzelne Steckdose vorab planen. Und da geht auch nachher nichts mehr. Weil das alles vorgefertigt ist und auch so kommt. Das heißt, es kommen die fertige Wände, die kamen hier auf Tieflader an, die haben rangiert. Und da war aber schon jede Steckdose drin oder Deckenauslass, musste auch alles vorher geplant werden. Und der Vorteil ist, dass wir halt die ersten auf dem Gelände waren. Wie lange hat es gedauert? Sechs Wochen, zwei ja, Monate, etwa, bis das Haus dann wirklich stand.
Etwa ein Stockwerk pro Woche ungefähr.
Ja, circa.
Haben sich denn jetzt eure Erwartungen oder deine Erwartungen erfüllt? Ist das so gekommen, wie du dir das mal vorgestellt hast?
Also das Zusammenwohnen auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich finde, wir haben eine tolle Hausgemeinschaft. Und es hat sich natürlich über den langen Zeitraum, Gott 10 Jahre oder was, kamen natürlich welche dazu, wenige sind abgesprungen, auch entwickelt durch viele Sitzungen. Und ich denke, wir waren uns auch in bestimmten Grundsätzen einig. Also wir waren uns insofern einig, wir wollten nicht zu viel reglementieren, sondern haben gesagt, das muss sich entwickeln. Mhm. Und das werden wir dann sehen. Und so ist es auch jetzt. Also wenn jetzt jemand sagt, kommt jemand zum Kaffee runter oder Feierabendbier oder wie auch immer oder Geburtstag feiern gestern unten mal außen, dann kann man hin, muss aber nicht hingehen. Das heißt, es besteht einfach auch die Freiwilligkeit.
Wobei man sagen muss, jetzt in Corona-Zeiten ist alles etwas sperriger
Klar.
geworden.
Für ja,
uns. Wir machen unsere Versammlungen, die dreiwöchigen, die mit dem Rhythmus halten. Wir haben eine Zoom-Lizenz gekauft, damit wir nicht alle 40 Minuten uns einwählen müssen und all das und Kram. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig und dann müssen wir halt so viel Platz lassen zum Rumsitzen. Also echte Geburtstagsfeiern sind nicht
das ist, möglich. Aber es war zum Beispiel auch jetzt in dieser Zeit, wo halt die ganze Kinder nicht in Schule geht, hat sich das so ergeben, dass wir immer eine Wohnung kocht, also 5 Wohnungen im Wechsel, sodass einfach auch die Eltern, die ja noch in Homeoffice arbeiten, zusätzlich entlastet waren und wer wollte, konnte sich beteiligen und dann hat man gekocht und jeder hat sich unten, wir haben ja auch einen Gemeinschaftsraum, Essen geholt.
Das ist ja toll.
Und es war schon toll, war interessant, man hat viel Neues kennengelernt und so. Ja. Und es ergab sich auch so, es haben nicht alle mitgemacht, aber auch das war so freiwillig und hat sich toll ergeben.
Ich finde es eigentlich ganz angenehm hier.
Oder? Aber ihr habt jetzt den großen Spielplatz vor der Nase.
Ja, das ist doch Leben. Also für mich ist das Leben.
Und ihr seid auch solche, die bewusst gerne in der Stadt leben?
Ja.
Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche euch alles Gute. So, jetzt haben wir von einer Baugruppe gehört. Das war aber schon auch was Besonderes für Stuttgart. Der Bebauungsplan hat vorgesehen ein Areal für Baugruppen.
Nee, der Bebauungsplan nicht, sondern das war die Beschlussfassung des Gemeinderats dann im Jahr 2012, der zunächst mal überhaupt grundsätzlich für die Stadt Stuttgart geklärt hat, dass Baugemeinschaften ein Modell sind, das auch in Stuttgart gern gesehen wird. Bis dahin hat die Stadtverwaltung Baugemeinschaften eher mit sehr, sehr langen Armen betrachtet und war da überhaupt nicht von überzeugt. Eine Mitarbeiterin des Liegenschaftsamtes hat uns gegenüber mal geäußert, Baugemeinschaften seien wie eine Glaskugel bei der Hellseherin, wo man nicht so recht wüsste, was da sich drin verbirgt. Das war ein Lernprozess, den auch die Stadtverwaltung erstmal machen musste. Und dazu war wichtige Voraussetzung, dass der Gemeinderat da eine Vorgabe gemacht hat. Da waren wir nicht ganz unbeteiligt. Wir haben auf verschiedenen Ebenen da Kontakte gepflegt, gerade auch zu den Gemeinderatsfraktionen. Und haben letztlich zusammen mit den städtischen Ämtern und dann auch dem Gemeinderat eine Beschlussfassung erreicht, die zum einen Baugemeinschaften als Form des Bauens anerkennt, zum anderen aber auch eine ganz wichtige Hürde für Baugemeinschaften weggeräumt hat, nämlich den Grundstückspreis. Der Grundstückspreis für Baugemeinschaften in Stuttgart ist seit 2012 festgelegt, bei städtischen Grundstücken natürlich, auf den Verkehrswert. Das heißt, es ist ein Festpreis, auf den sich eine Baugemeinschaft einstellen kann und nicht eine Frage des Gebots. Bei vorhergehenden Grundstücksvergaben auf dem Killesberg zum Beispiel wurden bis zum 2,5-fachen des Verkehrswerts geboten für das Grundstück. Und das ist natürlich astronomisch und eigentlich für eine in Anführungszeichen normale Baugemeinschaft überhaupt nicht zu stemmen. Insofern war diese Beschlussfassung, hat die Grundlage geschaffen, dass Baugemeinschaften möglich werden. Und dann hat man im Zusammenhang mit der Planung des Olga-Areals dann gesagt, es soll hier auch eine nennenswerte Zahl von Grundstücken an Baugemeinschaften vergeben werden. Letztlich waren es 7 Grundstücke mit unterschiedlichen Ausmaßen, aber diese 7 Baugemeinschaften unterscheiden sich auch, so wie Baugemeinschaften in der ganzen Republik sich unterscheiden, in der Intensität, wie sie zusammenarbeiten, ob sie von einem Architekten geführt werden oder eher die Bauherren und Baufrauen das als gemeinsamen Prozess angehen. All das findet sich jetzt auf dem Olga-Areal und hat letztlich bewiesen, dass das Modell Baugemeinschaft ein Modell ist, mit der man kostengünstigen Wohnraum gerade auch für junge Familien erzeugen kann und den zusätzlichen Mehrwert dabei hat, dass das Ganze auch ein sozialer Prozess ist, der in diesem gemeinschaftlichen Wohnen letztlich endet und von dem alle profitieren.
Ja, wobei wir alle die Erfahrung machen mussten, dass es auch viel Einsatz braucht.
Ja.
Viel Energie, viel Arbeit.
Eine Baugemeinschaft ist Arbeit, klar. Ja. Da kriegt man nichts einfach vorgesetzt. Dann wäre es keine ordentliche Baugemeinschaft, sondern bis in die Bemusterung hinein, alles wird gemeinsam entschieden.
Wir hören jetzt noch ein kurzes Interview mit einer Familie aus der Baugemeinschaft Gau West, also in der ich auch wohne. So, ich spreche jetzt mit Melanie und Uli Rottensteiner. Sie sind bei Gau West im Haus mit ihren beiden Söhnen. Und ihr seid ja relativ spät in den Prozess eingestiegen. Das heißt, ihr seid gekommen, als hier bei Gau West noch eine Wohnung frei war für das Förderprogramm. Und darauf habt ihr euch beworben. Was war denn da so eure Motivation?
Ja, das war ja schon die 4. Baugemeinschaft, bei der wir uns beworben hatten. Genau. Mhm. Die erste war in Cannstatt und die 2. war dann schon hier auf dem Olga-Areal. Die hat aber dann nicht den Zuschlag bekommen.
Das war in der Planungsphase quasi, da wo jetzt im Westen was Neues ist. Da hatte sich auch noch eine andere Baugemeinschaft beworben drauf.
Und dann war bei der Baugemeinschaft nebendran, die haben sich dann für jemand anderes entschieden und uns quasi an euch weiterempfohlen.
Aber das heißt, ihr wollt bewusst in eine Baugemeinschaft?
Naja, wir haben an sich halt gesucht, was zu bleiben. Und dann fand ich irgendwie die Vorstellung eigentlich nett, in einer Baugemeinschaft das zu machen. Und gleichzeitig hat es natürlich irgendwie eine Chance eröffnet, weil das vielleicht nicht jeder einfach machen will und dadurch vielleicht ein bisschen die Chancen für uns auch höher waren, überhaupt zum Bleibe zu kommen, sagen wir es mal so.
Aber die Idee an sich der Baugemeinschaft hat uns ja auch
sehr angesprochen. Ja klar, so hat beides zusammengespielt, hätte ich gesagt.
Hattet ihr da irgendwie eine Idee, was da so auf euch zukommt? Prozess.
Eine Idee vielleicht schon, aber naja, es war dann doch ganz anders.
Und es ist schon so, wie alle erzählen, oder dass man dann doch sich, dass man die Zeit vor allem, finde ich, irgendwie nicht, die Zeit, die man reinsteckt, hätte man doch nicht so sich so vorgestellt, dass das doch so viel Zeit in Anspruch nimmt, die ganzen Abstimmungsprozesse und...
Ich denke, dass es hier auf dem Areal aber auch noch mal komplexer war, als wenn es nur jetzt ein einzelnes Baugemeinschaftshaus gewesen wäre.
Ne? Und dass halt hier auch noch so mal so ein Pilotprojekt für die Stadt war, die da noch nicht so wirklich versiert ist.
Oder was hattet ihr euch erhofft von einer Baugruppe und einer Baugemeinschaft?
Ja, schon auch so, wie es jetzt eigentlich auch ist, dass man die Nachbarn gut kennt, wenn man einzieht, dass man sich gut versteht.
Ja, ich fand es schon komisch, quasi die Vorstellung komisch, dass ich irgendwo eine Wohnung kaufen würde zum Beispiel und ich habe die Leute gar nie gesehen, die dort wohnen und man kauft ja dann einfach eine Wohnung und kennt die Leute nicht. Das muss natürlich nichts Schlechtes sein, aber von der Vorstellung ist es sehr viel schöner, wenn man die Leute kennt schon und die über einen längeren Zeitraum schon kennenlernt und das fand ich dann schön, irgendwie dann so einzuziehen.
Auch mehr in den Planungsprozess einbezogen ist, als wenn man jetzt eine fertige Wohnung
das hat. Das kommt auch dazu, ja. Und wir haben ja beide immer in WGs gewohnt schon, also für uns ist das jetzt nicht, das ist ja quasi schon eine abgeschwächte Form von WG, sage ich mal. Von dem her ist es jetzt nichts total Neues.
Und haben sich eure Erwartungen jetzt erfüllt? Gab es irgendwelche Überraschungen oder irgendwas, was jetzt nicht so geworden ist, wie ihr es euch erhofft hattet?
Gut, es war jetzt natürlich auch eine schwierigere Zeit. Wegen Corona konnte ja das Gemeinschaftliche nicht so stattfinden. Also
ja, das ist
man hat sich ja gar nicht wirklich, wir haben uns einmal ein bisschen auf der Gemeinschaftsterrasse getroffen, aber auch nicht alle, weil es einfach nicht ging.
Das also war sowas ein bisschen schade,
würde ich mir schon noch für die Zukunft wünschen.
Ja. Und was schätzt ihr jetzt so an, fangen wir mal bei der Wohnung an.
An der Wohnung schätzen. Gut, wir schätzen wahnsinnig, dass wir jetzt die Möglichkeit dadurch hatten, jetzt oder haben, hier mitten in der Stadt zu wohnen, was wir total gerne machen und nicht irgendwie in den Speckgürtel müssen, in Anführungsstrichen.
Ja, und auch, dass jetzt hier diese Möglichkeit gibt, dass die Kinder, die springen halt draußen auf dem ganzen Areal rum.
Das schätzen wir auch am meisten
eigentlich. Ja, und haben ganz viele Spielkameraden, da ist eigentlich immer jemand da. Ja. Und das finde ich schon besonders hier auch. Das sind ja ein Haufen Kinder.
Das hat natürlich die Kehrseite, in Anführungsstrichen, dass man irgendwie immer Trubel hat, sage ich mal, weil da immer sehr viele Kinder am Rumspringen sind. Aber ich finde es eigentlich auch schön, dass an unserer Wohnung oder unserem Haus, dass man da viel mitkriegt aus diesem Innenhof und dass es irgendwie nicht so ein, ja, so ein totes vor sich hin wohnen ist. Also es war in unserer alten Wohnung zum Beispiel, fand ich das teilweise so ein bisschen merkwürdig. Da hat man das Gefühl gehabt manchmal, dass in den Häusern außenrum gar niemand wohnt. Aber das hat man hier auf jeden Fall nicht.
Ja, auch Schule ist nah.
Das ist für uns auch das, gut, genau.
Ja. Und jetzt irgendwelche Wünsche noch für die Zukunft oder irgendwelche Vorhaben?
Ja, wie gesagt, ich wünsche mir schon, dass wir auch mal zusammen irgendwie ein Fest machen oder so, wenn es das die Lage wieder zulässt. Und
ich fände es ja schon auch, es gab ja immer wieder Versuche, so Corona-konforme Events zu machen. Ja, aber
das ist dann trotzdem für mich nicht dasselbe.
Ja, natürlich, aber immerhin, ein bisschen was stattgefunden.
Ja, und man hat versucht,
sich so ein bisschen wenigstens zu verbinden über diesen Innenhof
weg. Oder auch das gemeinschaftliche Singen, das
war
schon auch schön.
Ja, und ich hoffe mir noch, dass irgendwie wir ein bisschen die Terrasse und so uns ein bisschen mehr erobern, also dass
quasi die Gemeinschaftsterrasse
und die Gemeinschaftsraum, dass auch die Erwachsenen sich den so ein bisschen erschließen. Also es ist natürlich schön, dass die Kinder da den nutzen, aber für die Erwachsenen war er jetzt quasi noch so ein bisschen.
Ja, der Sommer kommt. Also ihr habt es nicht bereut, hier mitgemacht zu haben.
Nein, auf keinen Fall.
Schön. Ganz kurz zwischendrin nur, aber nicht lange.
Der Uni war ja öfters so bei den Sitzungen.
Es war schon anstrengend.
Also zwischendrin so die, eigentlich am meisten hat mich belastet, mal zwischendrin so die finanzielle Unsicherheit, weil es ja nicht so ist wie bei einem Schlüsselfertigkauf, wo man weiß, was am Ende da steht auf dem Zettel, das hat mich schon so ein bisschen belastet.
Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, habt ihr es hingekriegt. Und
ja, ist auch toll, dass im Endeffekt ja doch so gut geklappt hat, jetzt ohne. Also es gab immer mal wieder Schwierigkeiten, aber irgendwie gab es ja nie was, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt klappt es nicht.
Ja, irgendwie haben wir trotz aller unterschiedlichen Haltungen doch immer wieder Lösungen gefunden, das gemeinsam zu machen. Also das
ohne sich zu zerstreiten.
Rüdiger Arendt ist zu Gast hier in Wir auf Sendung. Wir sprechen über gemeinschaftlich Wohnen auf dem Olgäle-Areal, wo ein neues Stadtquartier entstanden ist. Wir waren jetzt an dem Punkt, dass der Gemeinderat entschieden hat, dass Baugruppen hier auf diesem Areal bauen können. Wie ging es denn dann weiter? Wie wurden die Grundstücke denn verteilt?
2014 wurden die sogenannten Infomemoranden veröffentlicht. Das heißt, es wurde für alle vier Baufelder wurde formuliert, was die Voraussetzungen sind für die Grundstücksvergabe. Und es war vorgesehen, dass auf Baufeld 1 die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die SWSG, zum Zuge kommt und dort ein Gebäude errichtet mit vorwiegend Sozialmietwohnungen und einer großen Kita mit 6 Gruppen und daran angehängt ein Stadtteil- und Familienzentrum. Auf dem Baufeld 2, da waren 6 Grundstücke für Baugemeinschaften vorgesehen. Dann zum Baufeld 3, das muss man wieder teilen. Das Baufeld 3 in der nördlichen Richtung war ein Grundstück für Baugemeinschaft. Und der südliche Teil wurde dann letztlich vergeben ans Siedlungswerk, katholische Wohnungsgesellschaft. Und dann das Baufeld 4 wurde an einem Privatinvestor ausgeschrieben und letztlich vergeben an die Firma Mörk mit dem Auftrag, auch entsprechend ein Vollsortimenter im Untergeschoss vorzusehen und eine entsprechende Tiefgarage, in der die Zulieferung auch für diesen Vollsortimenter erfolgen kann, zu planen und zu errichten. Diese 4 Baufelder wurden dann 2015 in einem Entscheidungsverfahren vergeben an, wie gesagt, 6 Baugemeinschaften im Baufeld 2. Die Baugemeinschaft Max 8, wo wir vorhin schon was von gehört haben. Direkt daneben der Baukasten, vorne hin zur Sennefelder Straße Stadthaus. Daneben an der Ecke zur Breitscheidstraße die Baulöwen. Dann Go West, wo du wohnst, und schließlich Olga 07 an der Breitscheidstraße und an der Durchwegung gelegen. Im Baufeld 3 Nord hat sich letztlich die Baugemeinschaft im Westen was Neues durchgesetzt. Das Siedlungswerk hat sehr viele Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommen und ganz normale Mietwohnungen. Und im Erdgeschossbereich gibt es diverse Geschäfte bzw. Gewerbeimmobilien, unter anderem ein Café, Friseur und so weiter. Das Gebäude von Mörk teilt sich im Grunde genommen auf in 2 Blöcke. Der eine Block steht an der Schlossstraße. Das sind alles Mietwohnungen und dieser Block wurde von Mörk Immobilien irgendwann an ein Immobilienunternehmen aus Hamburg namens Quantum verkauft. Und ums Eck in der Sennefelder Straße sind 12 Eigentumswohnungen entstanden, die jetzt eine eigene Wohnungseigentümergemeinschaft bilden. Insofern hat das Areal mit seinen 220 Wohnungen eine aus unserer Sicht sehr gute Durchmischung erfahren, wo Menschen unterschiedlicher Einkommen zusammenleben, Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Bildungsgrad, sodass man davon ausgehen kann, dass das wirklich eine gesunde Gemengelage ist.
Das war ja auch ein wichtiger Grundsatz dieser Bürgerinitiative, Durchmischung. Jetzt spreche ich mit Mone Spindler und Stefan Büttner. Sie sind von der Bauherrengruppe Baukasten. Wie lange seid ihr denn dabei?
Wir sind relativ spät dazu gekommen.
Was war denn so eure Motivation?
Ja, die Motivation war schon, dass wir halt längerfristig was gesucht haben für uns drei halt. Also wir waren ja zu dem Zeitpunkt zu dritt. Wir dachten natürlich, der Zug ist längst abgefahren, das ist so lang schon gewesen. Also,
da hattet ihr eine Idee, was da auf euch zukommt mit diesem Prozess?
Wir hatten von den Nachbarn, die uns davon erzählt hatten, so ein bisschen gehört. Aber ich glaube, so richtig ganz wusste ich
das nicht, haben wir auch. Das ging uns, glaube ich, allen so, dass es dann doch wesentlich komplexer war, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und was habt ihr so erwartet davon, von dieser Wohnsituation?
Ja, schon so eine Gemeinschaft, wie man sich eben vorstellt, dass man eben nicht nur übers Haus, sondern auch über die anderen Nachbarhäuser und so eine größere Gemeinschaft hat irgendwo. Also irgendwas, was schafft, was halt irgendwo, ja, eine große Gemeinschaft ist.
Ja, so über ein Haus hinaus.
Und haben sich eure Erwartungen erfüllt? Kann man das jetzt schon sagen?
Ja, auf jeden Fall hat es erfüllt. Also es ist natürlich jetzt mit Corona ein bisschen eingeschränkt und so, aber auch wenn man sich jetzt nicht so nahe ist oder so, kennt man eigentlich fast jeden von dem Areal, also hier in unserem Feld sowieso. Und jetzt auch von den anderen weiteren Arealen auch ein bisschen, also von anderen Baufeldern. Ne?
Und ich glaube, was auch noch eine Erwartung von uns ein bisschen war, wo wir eigentlich dachten, dass man das gar nicht erfüllen kann, eben in der Stadt zu wohnen und trotzdem so eine Art, jetzt nicht Garten, aber doch eben eine verkehrsberuhigte Fläche, Erholungsfläche, um das Haus rum zu haben.
Wo man die Kinder auch ohne Hemmungen rauslassen kann.
Ja, das ist für uns mit Kindern, ist das der absolute Wahnsinn. Also in der Wohnung, in der wir vorher gewohnt hätten, hätte es für unsere jetzt 6-jährige Tochter jetzt mit 6, mit 7 oder mit 8 wäre vielleicht mal möglich gewesen, dass sie überhaupt alleine das Haus verlässt. Schon allein, weil die Klingel so hoch war, dass sie nicht an die Klingel kam und vorher halt eine, wie in Stuttgart, ganz normale Straße war, die halt für Kinder einfach keinerlei Spielraum bietet.
Kam auch irgendwas anders, als ihr es erwartet habt? Gab es Überraschungen?
Es war dann natürlich schon mehr, als man gedacht hat.
Wir sind eben in der Phase eingestiegen, kurz vor dem Grundstückskauf. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in früheren Phasen war. Ich hatte den Eindruck, dass da echt bei vielen richtig die Nerven blank lagen. Ich war auf dieser ersten gemeinschaftlichen Sitzung, also von den Leuten im Areal, in denen ich war. Ich bin da hingekommen, ich war total glücklich. Ich habe gesagt, hallo, ich bin die Mone, wir sind jetzt auch dabei. Und alle so, du schreibst das Protokoll. Und so. Weil es da eben ins Eingemachte ging und die irgendwie seit Monaten sich auch einfach große Konflikte ausgetragen haben. Und das war, also da habe ich auch sehr geschluckt. Ich habe einen riesen Respekt davor bekommen, wie komplex Bauprojekte sind und würde nie mehr so leichtfertig sagen, oh, die Stadt hat da das und das gebaut. Ich jetzt einfach weiß, dass die Stadt nicht einfach mal das und das baut, sondern was da alles dran hängt.
Und was schätzt ihr jetzt?
Wir haben halt irgendwie, seitdem wir eingezogen sind, so ein Ferienwohnungsgefühl gehabt oder so irgendwo. Also das war wirklich diese Entspannung oder so, dass man wirklich hier auf dem Areal einfach unterwegs ist und ja, irgendwie, ja, nahe Erholung, also man geht da nicht raus und dann ist man schon irgendwo dann am Entspannen. Also das ist, und kennt nicht ganz viele, ne? Also,
und das trotzdem ist, mitten in der Stadt
eigentlich. Ja, das ist genial.
Ja. Ja, also wir beide gehören ja eher zur älteren Generation. Und ich denke, für uns war es schon auch eine Entscheidung. Wir wollen leben, wo Kinder sind.
Ja.
Weil wir leben um uns rum wollen. Wir wollen uns nicht absondern.
Ja.
Ich habe jetzt dann auch noch mal eine ältere Frau befragt, die im Siedlungswerk wohnt. Also ich spreche mit Anna Kuttner. Sie wohnt jetzt auch schon seit fast 2 Jahren in der Schlossstraße auf dem Olga-Areal. Wie sind Sie denn zu der Wohnung gekommen, Frau Kuttner? Sie sind da Mieterin, oder?
Ja, ich bin Mieterin. Wie bin ich da hingekommen? Ja, durch das Siedlungswerk. Die haben mir ein Angebot gemacht. hatte es nie gedacht, dass ich da eine Wohnung bekomme. Und ganz ehrlich, ich wollte gar nicht unbedingt so in Hochhaus ziehen. Und dann haben sie mir angeboten, dass ich eventuell auch der oberste Stock bekäme. Und da habe ich gedacht, also das war ja schon schön, aber so genau habe ich gar nicht angeschaut. Mhm. Ja, dann habe ich zugesagt, ohne dass ich das wusste, genau wie das nochmal ausschaut. Das ist in Stadtmitte, das wollte ich
gar nicht unbedingt.
Nicht unbedingt so, weil halt ziemlich laut ist hier, gell? Mhm. Obwohl, jetzt hat sich dann auch sehr viel verändert jetzt.
Aber die Straßenbahn hören Sie schon, oder?
Also am Anfang von meiner ruhigen Riedenberg, wo ich gewohnt habe, denke ich, oh Gott, was ist jetzt los? Das ist laut. Mit der Zeit hat man sich auch ein bisschen gewöhnt.
War Ihnen klar, dass Sie hier auf ein besonderes Areal kommen? Also weil dieses Areal ja mit Bürgerbeteiligung entstanden ist und gestaltet worden ist?
Ja, also vor neun Jahren, wo das anfing mit dieser Abriss damals von dieser Orgele, da habe ich in einer Gruppe mitgearbeitet, lange Zeit. Wir haben auch zusammen eine Wohnung gesucht oder miteinander zur Wohngemeinschaft. Und das war dann kurz im Gespräch, aber durch eine Krankheit von dieser Ehepaar, wo ich mitgemacht habe, bin ich dann auch ausgestiegen. Ja, dann.
Also Sie haben ein bisschen was von dem Prozess mitbekommen, waren dann aber wieder weg. Und sind dann zufällig wieder zurückgekommen.
Ja, und zufällig, also ich denke, bei der Eröffnung, wo ich dann da war, dann habe ich einige Leute davon gesehen. Ich war so überrascht und habe mich so gefreut, durch welche Umstände jetzt doch dazu kam, dass ich hier wohnen darf. Also es hat mir dann irgendwo gut getan.
Was genießen Sie denn hier so in dem Areal oder was ist gut? Was empfinden Sie als gut?
Also ich denke, das Stadtleben hat schon was Schönes. Ne? Mhm. Man kann ganz schnell erreichen alles, gerade jetzt unsere neue Edeka in der Ecke, dann Apotheke, dann die Ärzte. Ich kann überall zu Fuß hinlaufen. Also das ist schon eine Bereicherung.
Rüdiger, du hast vorher so aufgezählt, was alles auf dem Areal für Bauherren waren. Und das ist ja dann eine große Vielfalt und auch eine sehr schwierige Verständigungsprozesse, oder? Das war alles sehr komplex.
Oh ja. Wenn man sich vorstellt, alle vier Baufelder mussten gemeinsam die Quartierswege und den LBO-Spielplatz planen. Sie mussten gemeinsam klären, wie bestimmte Dinge vonstatten gehen sollen. Es ist tatsächlich gelungen, durch regelmäßige gemeinschaftliche Besprechungen die vorhandenen Probleme zu lösen. Da hatten wir auch das Glück, dass eine städtische Mitarbeiterin diese Zusammentreffen gesteuert hat, die ein Händchen dafür hatte, lösungsorientiert zu arbeiten und wo es tatsächlich gelungen ist, alle Beteiligten mit immer am Tisch zu haben und an den Entscheidungen zu beteiligen. Das, finde ich, ist auch ein ganz großer Vorteil, der letztlich auch dazu führt, dass nicht nur diejenigen, die jetzt dort wohnen, also die Menschen in den Baugemeinschaften oder die Menschen, die als Mieter in den verschiedenen Häusern wohnen, sondern auch diejenigen, die an dem ganzen Prozess mitgewirkt haben, haben einen Bezug zum Areal. Und wenn ich mit denen telefoniere, dann gibt es immer ein sehr freundliches Gespräch, weil wir gemeinsam was erlebt haben und gemeinsam was geschaffen haben.
Mich hat damals sehr beeindruckt, ich habe den Prozess ja auch mitgekriegt, da wollten ja auf diesem Areal eigentlich alle gleichzeitig bauen. Und was da alles notwendig war, also ein Plan für die Kranen, wie die aufgestellt werden können und wo die aufgestellt werden können, damit die sich gegenseitig nicht behindern. Also das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Oder auch diese Wegeführung um die Baustelle rum.
Ja. Ursprünglich hatte man gedacht, es passen nur 6 große Krane aufs Areal. Letztlich hatten wir 10 dort stehen. Und die haben sich nicht gegenseitig umgekickt. Mhm. Und Das war faszinierend. Insofern war dieser ganze komplexe Prozess war auch ein Prozess des Zusammenarbeitens, der Kooperation, der mit dazu geführt hat, dass die Leute was gemeinsam geschaffen haben und jetzt auch gemeinsam die Verantwortung dafür tragen. Und das, glaube ich, ist eins der Geheimnisse bei diesem Gesamtkonzept, dass man nämlich, wenn Leute sich beteiligen, Leute auch Verantwortung übernehmen und Leute, die Verantwortung übernehmen, die sind für ihre gemeinsame Sache auch da und das schafft eine wunderbare Voraussetzung gerade für gemeinschaftliches Wohnen.
Wir haben alle viel gelernt in diesen paar Jahren. Gell? Mhm. So, jetzt spreche ich mit Bruno Baumann. Er ist Mitglied der Bauherrengruppe im Westen Was Neues und wohnt seit 2019 hier auf dem Olkähle-Areal. Bruno, was war denn so dein Beweggrund, dich hier zu beteiligen?
Ich bin dazu gekommen mit Jungfrau zu Kinder über meine Bekannte. Das heißt, die war schon von Anfang an in dem Bauprojekt verwurzelt, im Westen Was Neues, wo der Name dann aber erst später so gefunden worden ist. Da war ich schon dann dabei. Und ich war mehr oder weniger auf der Suche, weil meine alte Wohnung nicht alters- und seniorengerecht war. Und dann, wie gesagt, kamen die Nachbarn auf mich zu, ob ich Interesse daran hätte. Habe mich entsprechend dann auch beworben bei der Bauerngemeinschaft und bin dann auch in die Bauerngemeinschaft danach aufgenommen worden.
Hattest du eine Vorstellung, was da so auf dich zukommt, in einer Gemeinschaft zu bauen?
Ja, ganz, kommt man da wahrscheinlich nicht auf den Gedanke, was auf einmal so kommt. Da es aber nicht mein erstes Bauprojekt, wenn man so will, war, bin ich also nicht ganz ins kalte Wasser gefallen wie andere. Also ich konnte auch mit den entsprechenden Handwerkern dann umgehen. Und das Hintergrundwissen war auch da. Aber wie gesagt, ist ja eine Gemeinschaft und wenn ein paar Querschläger drin sind, ist es halt auch wieder schlecht. Oder wenn seinen Wünschen nicht direkt nachgekommen wird, weil manche von der Architektenseite meinen, sie wüssten es besser. Das ist dann ärgerlich. Aber die Probleme sind da, um gelöst zu werden. Das ist auch eins von meinem Motto. Und es wurde auch gelöst.
Und deine Erwartungen auf eine altersgerechte Wohnung, die haben sich jetzt erfüllt?
Die haben sich nach langem Kampf gewissermaßen erfüllt.
Auch du kannst dich jetzt wohlfühlen.
Ich fühle mich wohl in meinen vier Wänden. Ich habe mein eigenes Nest, wie es so schön heißt, eingerichtet. Meine Höhle, sagen die einen dazu.
Und gab es auf dem Weg dahin Überraschungen?
Ja, laufend. Also von Handwerkerseite, von Architektenseite, auch von der Baugemeinschaftsseite. Ja, viele haben meine Pläne dann für nicht vollziehbar gehalten, auch die Handwerker. Aber alles, was ich mir im Prinzip vorgestellt habe, wurde so umgesetzt, wie ich es wollte.
Was schätzt du jetzt an deiner Wohnung?
Ja, die Lage, also nach innen, wenn man also rausguckt, den Innenhof, der ist begrünt. Man guckt ins Grüne. Das war ein Beweggrund auch für mich, die Wohnung dann zu nehmen, weil nach beiden Seiten eine Begrünung vorgesehen war. Und jetzt kommt auch die zweite Begrünung Richtung Hasenbergstraße.
Und was schätzt du am Areal?
Ja, die Nachbarschaft. Also die Leute sind freundlich miteinander im Umgang, muss man sagen. Es gibt wie überall ein bisschen auch Salz in der Suppe, wo Licht, gibt es auch Schatten natürlich. Das ist aber überall, denke ich.
Aber gerade durch diesen Innenhof ist ja, glaube ich, für Familien ein Paradies.
Ja, es wird auch genutzt von den Familien. Wir haben ja einen kleinen Sandkasten dort für die ganz kleinen Kinder, wird auch von Eltern genutzt. Und in unserem Innenhof ist im Gegensatz zu anderen Innenhöfen auch Urban Gardening angelegt, was auch sehr rege benutzt wird und dort auch Austausch stattfindet.
Und darüber findet bei euch Gemeinschaft sozusagen in der Bauherrengruppe statt, über dieses Urban Gardening. Und einen Gemeinschaftsraum habt ihr aber auch für die drei Häuser.
Genau, es sind drei Häuser. Wir haben einen Gemeinschaftsraum, der ist wieder im Erdgeschoss im anderen Haus untergebracht. Und so ist ja noch dieses Bistro, wo jetzt das Eiskaffee drin ist. Und es war ja auch so angelegt, dass die unteren Ebenen dann als Geschäftsräume genutzt werden von den jeweiligen Leuten, wo jetzt eine Fahrschule drin ist und wie gesagt, ein Architekturbüro.
Ihr habt jetzt an eure Eingänge zum Innenhof solche Hochbeete hingestellt mit dem Hinweis Privatgelände. Was war da der Auslöser dafür?
Der Auslöser war, dass halt auf Schwäbisch Hunds und Kinds da durchmarschiert ist. Und gut, Mundraub, da kannst du nichts machen. Wenn halt die Erdbeeren reif sind, werden die halt geplündert. Was halt viel schlimmer war, dass die auch ihre Hunde gassig geführt haben und teilweise, weil der Hund unten nicht groß sein Geschäft machen wollte, in die Beete die Tierchen reingesetzt haben. Das will man versuchen, ein bisschen einzudämmen. Aber wie gesagt, es ist ja so, dass es schon frei zugänglich bleiben soll. Das ist auch von der Stadt so vorgegeben.
Ja, es gehört natürlich auch zur Konzeption des Areals, genau, dass es auch für die Nachbarschaft offen sein soll. Und ihr seid ja eine extrem große Bauherrengruppe. Wie viele Parteien sind denn das?
Das sind bei uns 34 Parteien.
Ja, das ist also schon sehr viele.
Das schon, obwohl manche im Prinzip auch doppelt sind. Weil, wie gesagt, die wohnen dort und haben dann auch noch ihre Büroräume.
Das hat natürlich den Vorteil, man kann sich die Leute aussuchen, mit denen man Kontakt hat, aber es hat den Nachteil, man muss sich mit sehr vielen einigen.
Das ist immer das Problem, aber da ich früher schon in einer Wohnungseigentümergemeinschaft war, kenne ich das alles. Für viele ist es Neuland. Die denken, sie können machen, was sie wollen, und er sagt, es ist halt eine WG und das heißt eine Gemeinschaft. Und dann geht es nicht um einzelne Interessen durchzusetzen, sondern gemeinschaftlich die Sache abzustimmen.
So, das waren jetzt meine Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Olga-Areals. Zum Schluss wollte ich dich jetzt auch noch fragen, Rüdiger, was war deine Motivation überhaupt da mal, sich zu engagieren?
Zunächst eine ganz persönliche. Margret und ich haben schon vor vielen Jahren festgestellt, dass wir für unser Alter unsere Wohnsituation ändern müssen. Wir hatten erleben müssen, wie unsere Nachbarin in unserer alten Wohnung über 5 Jahre Gefangene ihrer Wohnung war, weil sie die Treppe nicht mehr bewältigen konnte. Das heißt, sie konnte nur noch in ihrer Wohnung leben. Und das war natürlich ein Prozess, der sehr unschön war, wo wir uns geschworen haben, das wollen wir so nicht. Wir wollen eine altersgerechte Wohnung. Und wir halten die Augen offen und schauen, wie wir da rankommen können. Das war das eine Motiv. Das andere Motiv war, in dem Augenblick, wo klar wurde, das Olga-Hospital wird wegziehen aus dem Stuttgarter Westen, habe ich als kommunalpolitisch Interessierter sofort meine Ohren gespitzt und gesagt, da müssen wir dafür sorgen, dass das keine Investitionsruine wird, sondern dass es was wird, was lebendig ist, was von den Menschen aus dem Stadtteil Stuttgart-West mitgestaltet wird und wo möglichst viele davon auch einen Gewinn haben. Und das war letztlich der ausschlaggebende Grund, warum wir beide zusammen mit anderen die Projektgruppe gegründet haben als Bürgerinitiative, die auch die ganzen Jahre bis heute existiert, die zwischenzeitlich sich auch weiterentwickelt hat zu einem eingetragenen Verein, um ganz einfach gegenüber der Stadt auch eine bessere Rechtsposition zu haben. Und diese Projektgruppe hat sich als ein ganz wichtiger Faktor erwiesen, um diesen ganzen Beteiligungsprozess gestalten zu können. Wir haben über 80 Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt im Laufe der Jahre. Wir haben jeden Monat an einem Abend ein öffentliches Treffen veranstaltet, wo der aktuelle Stand zu den Planungen oder zur Umsetzung der Planung besprochen worden ist, wo miteinander diskutiert wurde, welche Wohnformen denn sinnvoll sind für solch ein Projekt, was letztlich dann auf die Baugemeinschaften hinausgelaufen ist. Wir haben dort uns Gedanken gemacht zum Bebauungsplan, zu vielen, vielen anderen Geschichten und haben als Projektgruppe mit den verschiedenen Kooperationspartnern auf der Ebene der Stadtverwaltung, auf der Ebene der Politik, also vor allen Dingen mit dem Bezirksbeirat Stuttgart-West, haben wir von Anfang an eine sehr, sehr gute Kooperation gehabt, die auch nach wie vor sehr gut läuft. Wir haben aber auch das Gespräch mit den Gemeinderatsfraktionen gesucht und dort auch entsprechend Rückhalt gehabt. Und wir haben mit den beteiligten städtischen Ämtern immer wieder das Gespräch gesucht und haben versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Und das, glaube ich, hat den Gesamtprozess auch für alle Beteiligten auch berechenbarer gemacht. Und insofern hat die Projektgruppe bis zum Einzug, bis die Menschen das Olga-Areal besiedelt haben, auch eine ganz, ganz wichtige planerische und Kooperationsfunktion gehabt. Jetzt, nachdem das Areal besiedelt ist, stellt sich diese Aufgabe ja nicht mehr und deswegen hat 2020 die Projektgruppe Olgäle 2012 e.V. beschlossen, dass sie sich zum Nachbarschaftsverein weiterentwickeln will, der vor allen Dingen das nachbarschaftliche Zusammenleben auf dem Areal und mit den umliegenden Arealen gemeinsam das Leben weiterentwickeln will.
Ganz kurz noch die Internetadresse von dem Verein,
www.olgäle2012 ohne Punkt und dann .de.
Ja, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch und wünsche uns allen gutes Leben auf dem Olgäle-Areal. Ja.